In ähnliche Richtung ging auch eine Bemerkung Max Webers. In seiner erstmals 1904/1905 publizierten Aufsatzsammlung »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« beschwört er in unausgesprochener Anlehnung an Nietzsche, doch ohne dessen Exaltiertheit, das Heraufkommen von Fachmenschen ohne Geist und Genussmenschen ohne Herz, um sich gleich darauf als wertungsvermeidender Wissenschaftler dem Klagen wieder zu entziehen. Doch wir geraten damit auf das Gebiet der Wert- und Glaubensurteile, mit welchen diese rein historische Darstellung nicht belastet werden soll. Bacon hatte die kompakte Formulierung »Knowledge is power« weder im politischen noch im wirtschaftlichen noch im wissenschaftlichen Zusammenhang gebraucht, sondern ausgerechnet in einem religiösen Text, in dem es darum ging, dass in Gott Allwissenheit und Allmacht zusammenfallen. Aber er betonte auch die Herrschaftsrelevanz von Wissen. Wer nämlich vollständige Einsicht in die Natur des Menschen gewonnen hat, der kann beinahe sein Schicksal nach Gutdünken schmieden und ist zum Herrschen geboren. Diese Stelle bestätigt die Beobachtung von Horkheimer und Adorno, dass Wissen und Macht in Bezug auf die Natur mit Wissen und Macht in Bezug auf den Menschen einhergehen. Das Wissensinteresse folgt Verwertungsinteressen. Bacons neuatlantisches Institut Haus Salomons hatte die Aufgabe, Herrschaftswissen zu liefern. Horkheimer und Adornos Institut für Sozialforschung hatte die Aufgabe, Herrschaftswissen zu kritisieren. Allerdings blieb Bacons Institut Papier. Seine eigene Macht, so groß sie war, reichte nicht aus, um seine wissenschaftspolitischen Ideen in wissenschaftspraktische Wirklichkeit zu verwandeln. Erst im späteren 17. Jahrhundert begann die Gründungsphase der königlichen Akademien. Erst im 18. Jahrhundert begannen die Universitäten, die Gängelbänder der Theologie abzustreifen. Bacon selbst schrieb im Essay über die hohe Stellung von der Macht, die Macht über Mächtige ausübt. Menschen in hoher Stellung sind dreifach Diener. Diener ihres Fürsten oder Staates, Diener ihres Rufs und Diener ihres Amtes, sodass sie weder über ihre Person noch über ihre Handlungen noch über ihre Zeit frei verfügen können. Andererseits braucht man Macht, um Gutes bewirken zu können. Gute Gesinnung allein, wenngleich sie Gott wohlgefällig ist, hat für die Allgemeinheit wenig mehr Wert als gute Träume, es sei denn, dass sie in Handlungen umgesetzt würde. Dies kann wiederum nicht ohne Einfluss und Stellung geschehen, die die günstige Gelegenheit und den nötigen Machtbereich dafür abgeben. Thomas Hobbes dagegen, in jüngeren Jahren kurze Zeit Bacons Sekretär, räumte in seinem 1651 erschienenen Leviathan dem Wissen nur wenig Macht ein. Die Wissenschaften sind eine geringe Macht, da sie nicht auffallen und deshalb nicht von jedermann anerkannt werden. Das hat sich dramatisch geändert. Die Wissenschaften und die Wissenschaftler sind eine große, manchmal übergroße Macht, da sie stets im medialen Scheinwerferlicht stehen und deshalb allseitig anerkannt werden. Vom Publikum, das nach Orientierung verlangt, und von der Politik, die sich zur Verantwortungsentlastung bei ihren Entscheidungen auf Experten beruft. In der Corona-Krise wurde das noch einmal überdeutlich. Je unsicherer eine Situation, desto lauter der Ruf nach der Wissenschaft, selbst bei Fragen ethischer Natur, die wissenschaftlich gar nicht objektiv beantwortet werden können, weil es sich eben um Wertentscheidungen handelt. Dass die Wissenschaft selbst immer noch Menschenwerk ist und die Wissenschaftler auch bloß Leute sind, kommt problemverschärfend hinzu. Aus dem vorgeblich neutralen Experten droht der Technokrat zu werden, dem es nur um die Sache zu tun ist. Aber um welche? Und aus dem kalten Technokraten der mit den Volksleidenschaften spielende Populist, der für sich in Anspruch nimmt, über den Parteien zu stehen. Der Weg von der Wissenschaft zur Ideologie ist kürzer, als viele denken, aber von der Ideologie zur Wissenschaft führt kein Weg zurück. Möglicherweise könnte die Philosophie, trotz ihres schlechten Leumunds als spekulativ, dabei helfen, die Selbstermächtigungen der harten Wissenschaften zu erschweren, ohne zugleich die tatsächlichen Erkenntnisfortschritte zu ignorieren oder gar zu behindern. Philosophen sprechen gern übereinander. Sie kommentieren sich, sie korrigieren sich, sie provozieren sich. Und sie beargwöhnen sich, wie man im Brief eines bedeutenden Mannes an einen anderen bedeutenden Mann nachlesen kann. Ich bitte Sie auch, Hobbes so wenig wie möglich von dem zu erzählen, was Sie über meine unveröffentlichten Gedanken wissen. Denn wenn ich mich nicht sehr irre, ist dieser Mann bestrebt, sich auf meine Kosten einen Ruf zu erwerben. Der Empfänger des Briefes war der Mathematiker Marin Mersenne, der Absender René Descartes, nach Bacon der einflussreichste Denker in der Konfigurationsphase der neuzeitlichen Wissenschaft.